Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Zeit und Geist», einem Podcast von Panterei PR. Heute am Mikrofon nur der Reto Wilhelm. Danina ist nämlich gerade erkrankt. Ich freue mich sehr, dass wir eine von der ersten und heute eine von der einzigen feministischen Verlegerinnen von der Schweiz bei uns haben. Sie hat sich für Frauenfragen als Journalistin stark engagiert. Sie hat das gemacht, wo das noch kein Thema war, die Yvonne Dönis-Köchli. Vor über 20 Jahren hat sie im 2003, glaube ich, ist das richtig?
Ja.
2003 hast du deinen eigenen Xanthippe-Verlag gegründet. Du bist dann 15 Jahre Redaktorin gewesen, journalistisch tätig, bei der damals noch liberalen Weltwoche. Und später bist du freie Publizistin und auch Ghostwriterin gewesen für namhafte Menschen in der Schweiz. Du hast auch als promovierte Germanistin übrigens viele Bestseller rausgegeben. Einer hat geheissen, den habe ich damals noch gelesen, schon ein Zeitchen her, «Eine Frau kommt zu früh». Dann ein anderer war «Frauen wollt ihr noch 962 Jahre warten?». Das war dann schon in deinem eigenen Verlag. Und viele andere, jetzt auch für andere Autorinnen natürlich, die du verleihst. Schön bist du da, Yvonne Dönis. Ich freue
Danke.
Mich sehr.
Ich freue mich auch.
Ja, und wieso sind wir eigentlich da? Weil es wartet natürlich ein neues Buch. So wie man Yvonne Dönis kennt, kann sie nicht ruhen. Und das Buch heisst 1791 bis 2024 – eine kurze Geschichte der Frauen. Wieso eigentlich kurz?
Ich war ein bisschen inspiriert von dem Harari-Buch, das heisst «Eine kurze Geschichte der Menschheit». Und er hat ja in dem fast 600-seitigen Buch nur etwa 20 Seiten über die Frauen. Wahnsinnig gut. Mhm. Aber ich habe es bedauern, dass es nicht mehr hat. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir machen. Und dann habe ich zuerst in meiner Rolle als Verlegerin Historikerinnen gesucht, die das würden machen. Und die haben mir alle abgesagt, weil sie gesagt haben, ja, ich bin nur für die Zeitspanne zuständig. Das ist mir zu viel. Und ich dachte, ja, nur, dann machen wir es halt so. Journalistisch, populärwissenschaftlich und ich mache es so, wie ich immer schon geschafft habe als Journalistin, auch mit meinen journalistischen Sachbüchern. Und so ist das entstanden. Und dass es so, dass ich so weit zurückgreife bis 1791, weil der Fokus ist ja eindeutig auf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mhm. weil dort ist am meisten für die Frauen passiert, also Gutes für die Frauen passiert. Dort haben Frauen gewaltige Sprünge gemacht. Aber man muss zurück auf 1791, also zwei Jahre.
Und wieso
Jahre.
Das 1791? Das hat mich kürzlich
ja, gefragt. Ja, also 1789 war ja die Französische Revolution gewesen, und dann zwei Jahre später haben die Frauen herausfinden, sind wir eigentlich auch mitgemeint bei diesen Menschenrechten. Und dann haben sie einfach gemerkt, nein. Und dann hat Olympe de Gouges hat eine Frauenrechtserklärung gemacht. Also analog zu der Menschenrechtserklärung, Frauenrecht, um sicher zu sein, dass die Frauen auch mitgemeint sind. Und das ist ja dann gar nicht gut angekommen. Sie ist ja zwei Jahre später zum Tod verurteilt worden. Also das hat man als sehr übergriffig gefunden, dass die Frauen meinen, ich meine, das war eine Zeit, in der man noch diskutiert hat, ob Frauen Menschen oder Tiere sind. Mhm. Und dass da eine meint, das sei sie haben die gleichen Rechte wie die Männer, geht es noch. Also, da hat man sie Exempel statuiert und dann hat man sie ins Eikre hingerichtet.
Wahnsinn. Und darum nimmst du das als symbolischen Anfang auch? Oder
ja,
hat das etwas mit dem Gesamtbuch zu tun?
Man versteht nicht, warum die Frauen so lange in der Unmündigkeit geblieben sind, eigentlich bis 1970, wenn man nicht weiss, wie das angefangen hat und wie das eben nicht normal war, dass Frauen auch Menschen sind. Mhm. Oder das war ein ganz langer Kampf, sind Frauenrechte auch Menschenrechte? Also das, ist ja, das hat der Feminismus schon ganz lange predigt, aber es ist immer auf Opposition gestoßen.
Ja.
Und wenn man nicht den Anfang anschaut von der Französischen Revolution, dann nachher versteht man nicht, warum das die Frauen dann so lange eigentlich wie Kinder behandelt worden sind. Also ich erinnere daran, bis das neue Eherecht gekommen ist. Also das war in Deutschland in den 70er und in der Schweiz in den 80er Jahren vom 20. Jahrhundert, haben die Frauen ja eigentlich nichts dürfen. Also was mich wahnsinnig schockiert hat, ich habe es selber nicht mehr direkt erlebt, aber Frauen, die ein bisschen älter sind als ich, haben mir das erzählt, dass du zum Beispiel nichts hast können kaufen, wo mehr als 1'000 Franken kostet. Also eine Kollegin von mir war im Pfister, damals noch Möbelpfister, und hat einen Teppich gekauft. Und der hat 1'200 gekostet. Und dann hat der Verkäufer gesagt, aber sie wissen, eigentlich dürfte ich ihnen den nicht verkaufen, weil sie müssen die Unterschrift haben von ihrem Mann.
Unglaublich.
Und wenn ich meinem Sohn, der 35 ist, so Geschichten erzähle, dann sagt er, aber Mama, du bist doch kein Dinosaurier.
Also wir reden genau mal 40 Jahre zurück, oder 50?
Ja. Es ist unglaublich, wie lange die Frauen in der Unmündigkeit waren, oder? Und das ist, weil nach der Französischen Revolution und dann mit der Herausbildung der Nationalstaaten haben ja dann auch alle Länder auch ihre Gesetzesbücher geschrieben. Und die sind alle in dem Geist gewesen, dass die Frau eigentlich ein unselbstständiges Wesen ist, wo man muss berücksichtigen, mit berücksichtigen, aber ihm keine Macht und Eigenverantwortung geben.
Okay. Oder dann beschützen.
Genau. Also es war ja vieles auch so beschützend gewesen. Und das hat sich so lange gehabt, bis in die 70er Jahre. Und ich weiss noch, auch noch viel später, 1995, als ich um Friedenszug von der Wildfrauen, Women's International League for Peace and Freedom, war, wo wir von Helsinki nach Peking gefahren sind, haben wir im Zug gewährleistet, wird Hillary Clinton, die kommt an den Anlass, Weltfrauenkonferenz von der UNO, wird sie den Satz sagen, Frauenrechte sind Menschenrecht, Menschenrechte sind Frauenrecht. Und das war gar nicht sicher gewesen, weil sie ist wahnsinnig angefindet worden. Und sie hat es zum Glück gemacht, aber es war überhaupt nicht selbstverständlich gewesen.
Jetzt hast du ja ganz viele Geschichten aufgeschafft. Du schöpfst ja sozusagen aus diesen
45 Jahren.
Genau. Was sind so überraschende Momente, wo du selber staunst, wenn du jetzt so die Perioden anschaust, wo du ja sehr, du erzählst ja sehr persönlich und sehr ja, auf eine Art assoziativ, wie du durch die Geschichte läufst. Du bist Historikerin, aber du machst das nicht linear. Was ist geblieben oder was überrascht dich in diesen Jahren?
Etwas ist sicher, also das Frauen so lange in der Unmündigkeit geblieben sind. Das ist sicher ein Punkt, den ich zwar gewusst habe, aber es war mir nicht mehr so präsent gewesen, dass es so krass war.
Ja.
Und in Deutschland genauso wie in der Schweiz. Und dann, was mir auch immer wieder in den Sinn kam, ist, dass die Frauen sich immer einlullen, wenn sie irgend in einem Befreiungskampf mitgekämpft haben. Ob das jetzt 1789 war oder später 1848 oder 1968, haben sie immer das Gefühl gehabt, jetzt, weil wir so schön brav mitgekämpft haben, werden unsere Rechte auch aufgenommen. Und sie sind immer enttäuscht gewesen, weil auch die 68er haben sich eindeut gekümmert um die feministischen Anliegen. Die haben die Frauen lassen, Flugblätter tippen und Kaffee machen und haben sich überhaupt nicht für ihre Anliegen eingesetzt. So dass die Frauen gemerkt haben, und das war ja dann der Anfang der neuen Frauenbewegung, hey, wir müssen selber eine Bewegung machen. Wir müssen alles selber antreiben und wir müssen immer am Ball bleiben. Und das führt mich zum nächsten Punkt, wo ich auch immer wieder mir selber muss sagen, wir dürfen nie dann irgendwie zwischen ihnen so ein bisschen schauen lassen. Sondern man muss ständig am Ball bleiben und die Geschichte immer vorantreiben. Weil wenn man es nicht ständig vorantreibt, dann geht es wieder hinten runter. Zum Beispiel im 71, wo die Schweizer Männer dann endlich den Frauen das Frauenstimmrecht gegeben haben.
Grosszügigerweise,
genau. haben verschiedene männliche Publizisten geschrieben, sie hoffen jetzt, dass die Frauen eine Ruhe geben. Jetzt haben sie ja verdammt noch mal das Stimmrecht und jetzt sei alles gebunkt.
Ist doch gut, oder?
Ist doch gut. Lass es mal gut sein, Weiber, oder? Und dann nachher ist im 71 sind ja dann ein paar Frauen ins Parlament gewählt worden. Und schon 4 Jahre später, im 75, bei den Bestätigungen, also nach der nächsten Legislatur, sind ganz viele fast oder ganz abgewählt worden. Weil einfach sie das Gefühl hatten, wir dürfen jetzt nicht mehr so kübeln und machen und tun und sagen, wir wollen jetzt noch mehr Frauen. Dabei sind irgendwie 11 Frauen gehabt. Also das ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Aber sie haben nicht einmal getraut, zu bewahren, was sie haben. Weil man ihnen gesagt hat, jetzt müsst ihr in Ruhe gehen, jetzt haben ihr ja was. Jetzt alles. Und dann immer das Argument, und das ist wirklich ein Totschlagargument, ihr müsst ein bisschen Geduld haben, das kommt schon. Nein. Geduld bringt gar nichts. Es mag Bereiche geben im Leben, wo Geduld etwas bringt, aber im politischen Kampf bringt es nichts. Einfach nichts. Im Gegenteil, es geht zurück, wenn man Geduld hat. Sondern man muss immer auf den Tisch schauen und sagen, das wollen wir.
Ja. Jetzt, wenn du die Frauen, es hat ja viele Beispiele dann auch in deinem Buch, wo du darstellst, wenn du die so Revue passieren lässt, hat es Vorbilder drin oder brauchen Frauen mehr Vorbilder, wäre vielleicht auch eine Frage. Oder gibt es Frauen, wo du würdest sagen, wow, das ist wirklich, das sind Leistungen, wo uns alle, also
es hat viele Frauen
recht inspiriert.
Ja, ich finde, es hat viele inspirierende Frauen. Für mich ist natürlich nach wie vor die Iris von Rothen eine Inspiration. Als erste Biografin ist sie für mich nach wie vor wichtig, aber es hat viel Inspirierende und aus der Neuzeit ist sicher Angela Merkel nicht unwichtig.
Inwiefern?
Weil die Frauen, die 2006 auf die Welt gekommen sind, die haben einfach 16 Jahre lang nur Merkel erlebt. Und darum heisst ja ein Kapitel «Kann ein Mann Bundeskanzlerin?». Und allein der Titel zeigt ja schon, wie das für die Frauen einen echten Paradigmenwechsel bedeutet hat, oder? Normalerweise würde man ja sagen, kann eine Frau Bundeskanzler? Und jetzt kann ein Mann Bundeskanzlerin? Und dann war ja noch Pointe, dass am Schluss der gewählt worden ist, der am meisten war wie die Merkel. So der zurückhaltende,
diskrete
Merkel 2.0, habe ich den Olaf Scholz genannt.
Genau, so nennst du ihn.
Genau.
Und das heißt, ist natürlich auch qua Zeit, oder einfach, dass man sagt, jetzt, sie war so lange an der Macht, zeigt ja auch, es ist möglich.
Es ist möglich. Also die jungen Frauen in Deutschland und in der Schweiz, das hat ja uns auch beeinflusst, die können sich denken, man kann ins höchste Amt als Frau und das ist legitim. Ich meine, jetzt heute Morgen bin ich ein enthusiastisch, weil ich in Amerika plötzlich einen Silberstreifen am Horizont sehe, weil es könnte jetzt ja tatsächlich vielleicht doch noch eine Frau gewählt werden. Ich muss mich da erinnern, man redet am Tag nach dem Rückzug von Biden. Aber es ist noch nicht Normalität. Mhm. Was in Amerika hat, könnte man das noch nicht als Mädchen sagen, ja, man kann auch Präsidentin werden.
Genau, kann ich Präsidentin.
Genau. Also ich bin recht euphorisch heute, weil mir ist es absolut unerträglich, die Vorstellung. Ich wollte ja eigentlich das Buch auch erst nach den Wahlen in Amerika rausgeben, weil ich fürchte ganz wahnsinnige Verwerfungen im Herbst.
Mhm.
Und die Vorstellung, dass der blondierte Rüppel mit dieser aggressiven Rhetorik nochmal ins Weiße Haus kommt, ist für mich absolut unerträglich.
Mhm.
Und heute Morgen habe ich wirklich eine Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht passiert.
Mhm. Jetzt eine radikale Frage. Und viele junge Frauen sagen mir, braucht es nicht mehr Feminismus. Das ist wichtig in seiner Zeit, aber das ist wie vorbei. Was sagst du denen? Junge Frauen?
Also es gibt natürlich auch viele junge Frauen, die jetzt eine neue Art von Feminismus predigen, oder? Aber du redest jetzt von denen, die gar nichts mit dem...
Ja, die sagen, das ist ja jetzt ja, gut, ja, sozusagen.
Ich denke, das hängt mit einem grossen Irrtum zusammen. Die Rechtspopulisten werden ja nicht müde zu sagen, dass die Feministinnen sich nur noch mit Genderstern und Woke-Anliegen beschäftigen, also so quasi mit Pipifax.
Mhm.
Und das gibt so das Gefühl, die Bewegung ist nicht mehr relevant. Natürlich sind die Rechte, jetzt, für die sie kämpfen, zu den Queer, der Queerfeminismus ist ganz wichtig. Ich will den überhaupt nicht vernünftigen. Aber die grossen Fragen sind immer noch die Männergewalt und die fehlende ökonomische Unabhängigkeit der Frauen. Weil das klingt ja jetzt eigentlich seit Simone de Beauvoir immer gleich. Aber es ist einfach so, dass die Frauen immer noch nachhinken bei Löhnen, Rente und Vermögen. Und es gibt einfach keine echte Emanzipation ohne ökonomische Unabhängigkeit. Das ist wie eins und eins gibt zwei.
Ja.
Das ist unbestritten, auch wenn es ein ganz altes Dogma ist, aber es ist richtig.
Und dort siehst du also ganz klar auch einen Handlungsbedarf nach wie vor.
Und dort gibt es wahnsinns Handlungsbedarf. Ich meine, ich werde ja im November 70 und jetzt schaue ich so bei meinen Freundinnen. Das sind ja, die meisten sind ja viele Einerinnen, die das ganze Leben geschafft haben. Mhm. Und trotzdem sind studierte, gute, tüchtige Frauen. Und trotzdem, wenn sie nicht Männer hätten, die Kohle hätten, könnten sie den Lebensstandard nicht weiterführen. Also sie sind ökonomisch nachher, vor allem in der Rente, dann, weil sie einfach, dann haben sie vielleicht mal noch Kinder gehabt, was eine Zeit ganz ausgefallen sind.
Ja.
Vor allem für die zwei Säulen. Und dann haben sie jetzt einfach ganz mickrige Rente und gleich teure Wohnungen. Also die Ökonomie ist immer noch der grosse Stolperstein. Und das betont ja auch Claudia Goldin, gell, heisst sie, die Nobelpreisträgerin vom letzten Herbst. Sie sagt, wenn heute eine Frau kein Kind hat und karrieremässig gut unterwegs ist, im Sinne von, sie ist engagiert und hat einen Leistungswillen, dann kann sie heute alles erreichen. Aber es stimmt nicht mehr, sobald sie Kinder kriegt. Frauen haben immer noch so ein bisschen, das Gefühl, dass sie wie das Primat haben über die Betreuung. Also sie tun manchmal den Männern auch nicht ganz trauen, weißt, dass sie noch mal nachschauen und sagen, hast du denn noch Sonnencreme für die Kinder, Body eingepackt und so. Also das Mitdenken, und das nennt man Mental Load, oder? Dass sie ständig mental überlastet sind, weil sie immer noch überlegen, hat sie das echt mitgenommen, hat sie das Hütchen mitgenommen, ist das, oder? Mhm. Anstatt Männer sagen dann einfach, wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da.
Ja.
Und ich hoffe, es geht gut. Aber, und darum, dass mit dem Kind, ich glaube schon, dass sie da recht hat. Das hat ja auch die Studie gezeigt an der ETH, wo dann so blöd ausgewertet worden ist von den Antifeministen. Aber in der Sache ist es natürlich auch die Richtung gegangen, dass halt Frauen tendieren, etwas zu studieren, erstens mal, wo man so ein bisschen auch noch nebenbei machen kann. Das ist immer noch.
Mhm.
Das klingt zwar wie ein Uralthut.
Aber es ist so, Teilzeitberuf.
Genau, Teilzeitberuf. Und dann auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, das schwierig ist, dann sind es halt schon eher die Frauen, die dann kürzer treten. Mit dem Resultat, dass das dann im Alter, darum sagt man ja die Feminisierung von der Armut, vor allem im Alter.
Okay.
Das ist ein Riesenproblem. Weil
aber auch ein Tabu.
Es ist auch nach wie vor ein Tabu, genau. Weil man müsste ja eigentlich annehmen, dass eine Frau, die gut ausgebildet ist und das ganze Leben geschafft hat, mit eben ein paar Unterbrüchen, kinderbedingt, dass die nachher vernünftig leben im Alter. Und das ist einfach nicht der Fall.
Jetzt, wenn man so die Geschichte vom Feminismus anschaut, hat man ja auch, du sagst, in den letzten, was würdest du sagen, 50 Jahren, hat man wirklich grössere Fortschritte gemacht.
Ja, ja.
Auch durch eine gewisse Unbequemheit.
Ja,
was ist deine Diagnose? Im Moment ist man jetzt wieder ein bisschen, also wenn man so ein bisschen das Pendel anschaut, wieder ein bisschen harmloser oder sind die Frauen wieder ja, so ein bisschen in der Aktivierungsphase, oder würdest du dir das wünschen, wenn du so ein bisschen die Zyklen anschaust?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil es gibt eben die Gruppen, die du jetzt angesprochen hast, die finden, das ist gar kein Thema mehr, das müssen wir uns nicht mehr kümmern. Und dann gibt es die jungen Feministinnen, die teilweise dann sehr auf Queer-Feminismus sind und dort schon sehr vehement sind. Aber vielleicht bräuchte es wieder mal ein Ereignis, wo alle wieder. In Amerika war es jetzt die Abtreibungsfrage.
Ja. Oder?
Weil ich meine, das hat jetzt wieder wahnsinnig motiviert, Frauen zum wieder aufstehen. Und wenn Kamala Harris eine Chance hat, dann ist, wenn sie auf das Abtreibungsthema geht. Ja. Wo ja die Republikaner gemerkt haben, das ist nicht so schlau. Oder? Sie reden jetzt ja eher nicht mehr über das reden, weil jede Umfrage zeigt, dass 70-80% der Leute einfach auf links oder rechts für die Abtreibung sind. Oder?
Ich habe genau darum gefragt, auch, oder, wenn man jetzt MeToo anschaut, dass wirklich auch ein Fanal war in dieser Debatte. Aber auch wie schnell wieder kann ein Diskurs verschwinden, nicht? Er ist nicht verschwunden, aber er kann marginalisiert werden, er kann er zerfledert.
Ja.
Das ist auf eine Art ja auch beängstigend, weil man kann wie das Tempo dann nicht mehr behalten, das mediale Tempo ist ein anderes.
Und es passieren ja schon wieder absolut ungeheuerliche Sachen. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, in der Schweiz musste ein Nationalrat zurücktreten wegen verschiedenen so Geschichten. Und jetzt wird der Chef von einer grossen Organisation und in dieser Organisation ist eine Frau, die er sexuell belästigt hat. Und die Männer rund um ihn herum sagen, ja, das kann man schon handeln, wir sind ja erwachsen. Und das ist das Himmelssympathie, oder? Wie Männer einfach untereinander, also jeder deckt den anderen, während Frauen eher ein bisschen gegenseitig sich ein bisschen kritisch anschauen, manchmal zu kritisch, sind Männer sofort, oh, der Arm, sich hat verwünscht, mich hätte sie auch verwünschen können, komm, dann helfen wir wieder zum Job. Aber dass dieser Frau ihr Leben auch also viel mehr zerstört ist als das von ihm. Und dass sie jetzt noch mal eins gewaltig auf den Deckel bekommt. Wobei, es hat sich jetzt ja Opposition gekriegt im Wallis.
Mhm.
Also es ist noch nicht sicher, ob er den Job
wirklich kriegt.
Es ist noch nicht gegessen, aber es würde mich nicht wundern. Und das ist so widerlich.
Und würdest du dort mehr Empörung wünschen oder auch mehr Mobilisierung? Weil es ist doch noch nie so einfach wie heute.
Ja,
Social Media sind...
Da müssen wir zum Beispiel, jetzt eine Frau in Zermatt hat sich ja auf Barrikade.
Ja. Ja.
Und ich hoffe, dass die megamäßig unterstützt wird und dass sie es anbringen, dass der Mann den Job nicht kriegt. Das ist doch einfach eine Sauerei. Ausgerechnet zum ein Opfer ist wieder unter ihm. Und er sagt, das ist kein Problem. Und sie, was sagt sie?
Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei den Männern sind, das müssen wir schon einmal noch ansprechen. Wie siehst du denn die Rolle des Mannes künftig? Oder es sind ja auch neue Rollenbilder jetzt für die Männer. Zum Glück kann man sagen, am Entstehen. Du hast einen Sohn, der auch sehr politisch engagiert ist. Was muss denn dort gehen? Oder wie können die zwei Pole, die logischerweise irgendwo zu dem Diskurs gehören, wie könnten denn die neu den Weg, wenn wir jetzt sagen, das hast du ja geschrieben, bis 2024, was ist im 2034, was ist im 2054? Was machen eigentlich Männer da?
Also ich glaube, dass viele Männer noch wahnsinnigen Nachholbedarf haben, weil sie immer noch auf dem Standpunkt sind, mich betrifft das ja alles nicht. Also gerade zum Beispiel bei der Gewaltdiskussion, da geht da Lavoyer, der das Buch geschrieben hat über Rape Culture, sie sagt, sie denkt manchmal Monate, ganze Abend erklären, dass, auch wenn sie selber nicht übergriffig sind, aber wenn sie zulassen, dass andere Männer übergriffig sind, dass sie sich dann mitschuldig machen. Und dann sagen die Männer, das hat alles nichts mit mir zu tun. Wir sollten uns als Frauen nicht zu viel Gedanken machen, was mit den Männern passiert. Die müssen wie selber merken, wie sie sich können in diesen Diskurs einbringen und auch in einem modernen neuen Leben, weil die jungen Frauen wollen ja auch kein so Makro mehr, oder? Die fallen immer mehr zwischen Stühlen und Bänken und werden ja so extrem sind die Inchel, oder? Wo dann sogar Frauen umbringen, weil sie nicht mehr zum Sex kommen, wo sie doch ein Recht dazu haben. Und Frauen müssen ganz immer fokussieren auf ihre Themen, weil, wie ich gesagt habe, Geduld und gemeinsam und man sollte doch, bringt gar nichts. Sondern ganz konkret zum Beispiel jetzt die Revision von der zweiten Säule anschauen, was bringt uns das? Ist das eine schäbige Lösung? Bringt es uns zu wenig? Und wenn es uns zu wenig bringt, auf Barrikade und sagen, da müssen wir noch bessern. Weißt du, einfach an unseren Themen bleiben.
Ja. Jetzt hast du etwas mitgebracht. Wir fragen ja jeden Gast, etwas mitzubringen, etwas Persönliches. Sag doch mal, was vor dir auf dem Tisch liegt.
Das ist mein Jeanshütli.
Mhm.
Und das Jeanshütli, das liebe ich heiß. Und wenn ich es anschaue, kann ich immer gute Laune, weil es steht für die Vereinfachung von meinem eigenen Leben.
Inwiefern?
Also, das ist jetzt immer so bei mir. Man kann es ja so zusammenlegen.
Aha, aha.
Oder? Dann ist es immer so in meiner Tasche. Und wenn es regnet, dann kann ich das anziehen. Und dann habe ich immer noch beide Hände frei. Und ich finde, irgendwie die Frauen haben ja, es gibt ja verschiedene Bücher über, was die Mode für einen Einfluss hat auf die Emanzipation.
Ist auch ein Teil von deinem Buch.
Ist auch ein Teil von meinem Buch, genau. Und Frauen sind ja oft Opfer gewesen von so komplizierten Sachen, die unbequem sind. Eben so ein Regenschirm, wo dann nur noch eine Hand. Eine hast du ja sowieso die Handtasche und dann da noch den Regenschirm und dann noch höhere Schuhe, womöglich, oder? Und das ist einfach jetzt, da brauche ich keinen Schirm mehr, weil das ist dick, das hebt, dann kann ich die Haare so aufbüscheln und dann nachher brauche ich keinen Schirm. Und das Gleiche ist mit den Schuhen, weißt du? Also ich hatte früher immer so schöne, hohe Lederschuhe an. Und jetzt habe ich nur noch Sneakers. Und selbst wenn ich noch jetzt wie jetzt noch so einigermaßen schöne Hosen habe, habe ich einen schönen Sneaker.
Sehr schick übrigens, silbrig, für die, die es nicht sehen.
Genau, das ist so eine deutsche Marke, die ich immer kaufe, wenn ich im Büro München bin. Und die sind so bequem. Und ich kann mich fast nicht mehr überwinden, einen hohen Schuh anzuziehen, weil du wirst 10-mal mehr müde.
Ja.
Ich erinnere mich, als junge Frau bin ich mal damals für die Zeitung noch als Journalistin an der Frankfurter Buchmesse gewesen. Und dann hatte ich so ein braun-weisses Zweig-Kostüm mit so einem Fuchskragen. Und das war relativ mächtig gewesen. Und dann musste ich einen hohen Schuh anhaben, weißt, dass es dich nicht verdrückt.
Ja.
Und dann hatte ich den ganzen Tag also einen braunen Stiefel angehabt mit etwa einem 8 cm grossen Absatz. Und am Abend im Hotel, wo ich das abgezogen habe, ich konnte brüllen, so haben wir die Füße weh. Weil du läufst ja Kilometer an so einem Tag, oder? Und heute käme ich nie mehr auf die Idee, an einer Messe einen High Heel anzuziehen. Sondern ich immer Sneaker und mein Jeanshütli.
Was mich zur letzten Frage bringt, also nicht die letzte, weil eigentlich kann man das nie abschliessend diskutieren. Du wirst jetzt bald pensioniert, kann man, darf man das sagen?
Also ich bin ja eigentlich offiziell schon lange pensioniert.
Eben. Also gut, du wirst eigentlich nicht pensioniert. Du genau. Bist gleichzeitig schon Grossmutter.
Genau, ich bin in den letzten 2 Jahren 2-mal Grossmutter geworden und hatte die erste OP in meinem Leben gehabt. Ich hatte einen Nobelbruch gehabt und es war alles ein bisschen viel für mich. Aha. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, wieder.
Aber dich kann man nicht stoppen, oder?
Mich kann man nicht stoppen. Und es hat mir so gut getan, als ich die Elke Heidenreich über das Büchli Altern, den Essay, gelesen habe. Da hat sie gesagt, über sich, und das gilt auch für mich, jemand, der immer das ganze Leben Bücher geschrieben hat und sich in den Medien ausgedruckt hat, den kann man doch nicht einfach nur, weil ich jetzt im November 70 wird, sagen, so, jetzt ist vorbei. Sondern das werde ich einfach machen, solange ich kann klar denken. Wenn ich dann mal merke, jetzt sind die Gedanken nicht mehr so klar, dann nachher höre ich sofort auf. Ich möchte einfach den Verlag so lange behalten wie möglich. Am liebsten würde ich einmal, wie viele von meinen Freundinnen, über ein Manuskript zusammenbrechen.
Einschlafen.
Ja, genau. Bei der Arbeit.
Sehr schön. Das ist ein Schlusswort, das Leben so stehen. Vielen Dank.
Danke dir,
Reto. Eva Dönis, dass du da gewesen bist. Und ich wünsche dir noch ganz viele spannende Kapitel und uns allen natürlich. Es ist eine Fortsetzungsgeschichte.
Danke dir. Danke.
Ganz danke toll. Dir. Das war es wieder von Zeit und Geist. Heute mit Yvonne Denise Köchli. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.